Ja, an dieser Stelle herzlich willkommen auch allen Online-Zuschauenden. Wir hatten bis gerade eine wunderbare Segnungszeit für Kinder. Und unter dem Segen soll es auch heute gehen, der sogenannte aaronitische Segen aus Numeri, 4. Mose, Kapitel 6. Ich lese uns diese so bekannten Worte noch einmal vor. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Es ist so ein bisschen komisches Deutsch, finde ich. Und wenn man in die unterschiedlichsten Übersetzungen schaut, dann wird es nicht besser. Luther, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Schlachter. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Hä? Züricher. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht zu dir und gebe dir Frieden. Menge. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht zu dir hin. Hä? Und gewähre dir Frieden. Die Samira Elberfelder macht das auch nicht besser. Die Einheitsbibel noch. Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Frieden. Ich habe so den Eindruck, die kommen irgendwie mit dem Reflexivpronomen nicht so ganz klar. Ne? Also dich und mich und auf dich oder über dich und dir und mir. Ist so ein bisschen was aus dem Ruhrgebiet. Ne? So Sprache, mach mich das Hemd nicht am Flattern. Ne? So klingt das irgendwie. Und dieser Segen, den wir da so hören in Gottesdiensten, das ist ja die große Frage, verstehst du das? Was ist damit gemeint? Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir, erhebe sein Angesicht auf dich drauf. Da kommt was über mich, so klingt's. Und heute möchte ich mit euch gerne mal schauen, was heißt das eigentlich? Habt ihr schon mal über diesen Segen länger nachgedacht? Gibt's welche, die schon mal... Olaf? Nee. Dann fangen wir ganz vorne an. 4. Buch Mose. Dieser Segen steht im 4. Buch Mose und die ersten 10 Kapitel aus dem 4. Buch Mose sind die Ordnung für das Volk Israel, was in der Wüste ist. Und als allererstes geht es in diesen Kapiteln erstmal um den Gottesdienst, dann um die Reinheit und dann um die Gemeinschaft und dann kommt der Segen und dann kommen die Gesetze. Ja, Menschenskind, noch eins. Das hat uns doch was zu sagen. Also zuerst der Segen und dann die Gesetze. Aber was könnte das bedeuten? Zuerst der Segen und dann die Gesetze. Wunderschön, nicht? Nicht zuerst die Gesetze und dann der Segen. Ja, super. Also, wenn wir auf diesen Segen gucken, dann finden wir im Grunde genommen 3 Ebenen. Der Herr segne dich und behüte dich. Segen, Barak. Im Hebräischen. Das meint nicht nur ein emotionales Wohlwollen, sondern es geht um eine lebensfördernde Kraft. Es geht um Fruchtbarkeit, es geht um Zukunft, es geht um Bestand, der größer werden soll. Das Wort behüten, Shamar, meint bewahren, aufmerksam schützen, wie ein Wächter dabei sein. Also damit fängt es an, um materiellen und gesundheitlichen Schutz. Die zweite Ebene, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Also diese wohlwollende Annahme Gottes dir als Person. Und jetzt kommt der dritte Satz, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Das meint eine relationale Bedeutung. Also das heißt, Gott richtet sich persönlich auf die Menschen aus. Du bist gesehen, du bist gemeint. Nicht abstrakte Religion, sondern personale Beziehung. Das heißt, das Höchste dieses Segens ist nicht Gesundheit. Das Höchste dieses Segens ist nicht materieller Reichtum. Das Höchste dieses Segens ist, dass der Gott dich in deiner Person annimmt, so wie du bist. Das ist der größte Segen, den wir so in der Bibel haben. Und diesen Satz oder diese Sätze aus 4. Buch Mose ein bisschen besser zu verstehen, möchte ich mit euch gedanklich nochmal, ich muss gedanklich nochmal ein bisschen vorneweg anfangen, bei dem sogenannten Sündenfall, um zu verstehen, was hier eigentlich gemeint ist. 1. Buch Mose 3, da wird beschrieben, wie Adam und Eva in dem Paradies von dem Baum essen, von dieser Frucht, von denen sie nicht essen sollten. Und dann passiert Folgendes. Sie erkannten, dass sie nackt waren und sie versteckten sich. Das ist also die Reaktion auf das Übertreten eines ersten Gebotes, was Gott gegeben hat. Sie erkannten, dass sie nackt waren und sie versteckten sich. Also hier steht nicht am Anfang die Strafe, hier steht nicht am Anfang die Moral, sondern hier steht am Anfang die Scham. Scham bedeutet nicht, ich habe etwas falsch gemacht, sondern Scham bedeutet, mit mir stimmt etwas nicht. So wie ich bin, ist es nicht gut. Und deshalb ist das Entscheidende in Genesis 3 folgendes, dass der Mensch auf einmal anfängt, den Blick Gottes zu meiden. Sie verstecken sich und sind nicht mehr in dieser relationalen Beziehung zu Gott. Die Beziehung zerbricht nicht moralisch, sondern relational. Und der Mensch glaubt, wenn Gott mich jetzt wirklich sieht, so wie ich jetzt bin, dann kann ich nicht bestehen. Und seit Eden, seit dieser Geschichte, lebt der Mensch im Grunde genommen aus meiner Sicht in dieser Grundbewegung. Wir wollen auf der einen Seite gesehen werden und zugleich haben wir Angst davor, wirklich gesehen zu werden. Mach mal die nächste Folie, ich habe Beispiele mitgebracht. Social Media ist ein Segen und ein Fluch, aber ich stelle mir die Frage, warum posten Leute an einem Freitagmorgen ihr Frühstück mit einem belegten Brötchen und einem Ei und einer Tasse Kaffee? Warum machen das die Leute? Ist nichts Dolles, ne? So ein belegtes Brötchen mit Ei und, also wirklich nicht. Da gibt es schon bessere Frühstücke, finde ich, aber ich frage mich, warum machen das die Leute? Und meine Antwort ist, ey, liebe Welt da draußen, nehmt ihr mich wahr? Hallo, hier bin ich, ich brauche irgendwie eine Reaktion. So kommt mir es manchmal vor. Also wir zeigen Versionen unserer selbst, aber nicht unserer Wirklichkeit. Und Social Media ist für mich der Beweis dafür, dass wir in einer Schamkultur leben. Wir wollen möglichst gut dastehen und wir wollen möglichst akzeptiert werden von den anderen. Und wir freuen uns darüber, wenn es irgendwie Reaktionen gibt auf irgendeinen Post, den wir da machen. Bin ich noch liebenswert? Das ist doch die eigentliche Frage, die dahinter steht. Bin ich noch liebenswert und nehme ich die Leute an? Ein anderes Beispiel ist das Leistungsdenken. Wir möchten wahrgenommen werden und wir leisten sehr viel, aber nicht über das, was wir sind. Und deshalb entsteht bei manchen Menschen ein ganz stiller Druck. Ich darf sichtbar sein und ich darf Anerkennung bekommen, solange ich funktioniere. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht mehr funktioniere, dann bin ich nicht mehr da, ich werde nicht mehr gesehen. Das ist unsere Gesellschaft. Ein anderer Punkt, die polarisierte Öffentlichkeit. Es gibt im öffentlichen Raum Diskussionen, die wir nicht gerne führen, zum Beispiel zu dem Thema wie politische Überzeugung oder Glaube oder Zweifel oder persönliche Unsicherheiten. Wir reden nicht darüber, weil wir den Eindruck haben, dass ich zu schnell moralisch bewertet werde. Ich möchte gut dastehen, deshalb vermeide ich, über bestimmte Themen zu reden. Viertes Beispiel, Beziehungen, Dating-Apps. Es gibt eine große Auswahl davon, aber gleichzeitig wächst Bindungsangst. Menschen wünschen Intimität, fürchten aber wirklich erkannt zu werden. Und das ist im Grunde genommen aus einer Perspektive, die man so einnehmen kann, seit Genesis 3 so. Schamkultur. Wir haben eigentlich immer gedacht, oder Soziologie ist immer davon ausgegangen, dass eine Schamkultur eher im asiatischen Raum stattfindet. Aber zunehmend nehmen Soziologen wahr, ist das in unserer europäischen Gesellschaft so. Wir wollen angenommen sein. Und jetzt kommt dieser aaronitische Segen und mitten in diese menschliche Geschichte hinein spricht Gott selbst den Segen aus. Auffällig ist die Bewegung des Textes. Gott schützt das Leben, er schenkt die Gnade und dann ganz am Ende krönt das Ganze in der Aussage, ich sehe dich, ich lege sogar mein Angesicht auf dich. Das heißt, der große Gott guckt dich an und du darfst aufsehen und nicht mit gebeugtem Kopf, sondern Gott angucken. Das ist der Höhepunkt des Satzes. Da ist nicht die Höhe die Gnade, sondern Gott schaut dich an, so wie du bist. Im Hebräischen bedeutet Angesicht nicht nur Gesicht, sondern Gegenwart, Beziehung, personale Zuwendung. Gott wendet sich dir bewusst zu und er hält den Blickkontakt aus. Egal wie du bist, Gott hält es aus. Eigentlich müsste man jetzt Amen sagen. Jetzt gibt es ein kleines theologisches Problem. Exodus 33. Da sagt Gott zu Mose, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch sieht mich und bleibt am Leben. Was machen wir jetzt? Typisches Beispiel dafür, dass sich die Bibel eben nicht mit der Bibel überall auslegt. Also auf der einen Seite sagt Gott, ich sehe dich und ich erhebe mein Angesicht auf dich. Und auf der anderen Seite, Exodus 33, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch sieht mich und bleibt am Leben. Das ist eine Spannung. Und diese Spannung ist bewusst so gewählt. Und ich habe den Eindruck, es gilt, diese Spannung im Glauben auszuhalten. Wir reden auf der einen Seite von dem heiligen, souveränen Gott. Und auf der anderen Seite von dem Gott, der Blickkontakt sucht, der die Nähe sucht, der am Anfang vor allen Geboten die Nähe sucht und den Segen ausspricht. Der Mensch braucht Gottes Angesicht. Der Segen verheißt Nähe, doch die Geschichte zeigt, die Nähe ist noch nicht voll eingelöst. Und aus diesem Grunde müsste man im Grunde genommen diese Spannung, die im Alten Testament so deutlich wird, weiterführen ins Neue Testament. Und das Schöne ist, dass bei Paulus, 2. Korinther 4, Vers 8 steht, Gott ließ sein Licht aufleuchten im Angesicht Jesu Christi. Gott ließ sein Licht aufleuchten im Angesicht Jesu Christi. Hier passiert das Unerhörte. Das Angesicht Gottes wird auf einmal wieder sichtbar, ohne den Menschen zu vernichten. In Jesus begegnet uns Gottes Blick nicht als Gericht, sondern als Annahme. Ähnliche Gedanke, der im Alten Testament verwurzelt ist, führt Paulus auf. Beachte das bitte im Evangelium. Jesus sieht Menschen. Er sieht Zachäus, bevor sich dieser ändert. Er sieht Petrus nach der Verleugnung. Er sieht die Ausgeschlossenen. Das Evangelium ist deshalb nicht nur Vergebung von Schuld, sondern Heilung von Scham. Und beide Aspekte zu sehen, das Evangelium ist nicht nur Vergebung von Schuld, sondern Heilung von Scham. Ich finde das so fantastisch. Und wenn man dann noch weiter guckt im Neuen Testament, endet die Bibel so, wie sie eigentlich angefangen hat. Offenbarung, letztes Buch der Bibel, Kapitel 22, da steht, von Gott sagt, wird gesagt, sie werden sein Angesicht sehen. Also dieser rote Faden, der zieht sich im Grunde genommen durch die komplette Bibel. von Anfang bis zum Ende. Und am Ende wird es so sein, dass wir unverhüllt Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Da geht es nicht um Gold, da geht es nicht um Himmelspracht. Es geht auch nicht um Unsterblichkeit, sondern diese Relation wird wiederhergestellt. Wow, ungebrochene Gottesnähe, das ist damit gemeint. Und wenn die Offenbarung verheißt, sie werden sein Angesicht sehen, dann ist das nicht ein fernes Ziel, dass man sagt, ja, wir vertrauen darauf, dass wir irgendwann das so erleben, sondern es ist eine Vollendung einer Wirklichkeit, die sich heute schon im Jetzt manifestiert. Denn mit Christus verändert sich etwas Grundsätzliches und Grundlegendes. Wir müssen nicht mehr in Distanz zu Gott leben. Und dieser Vers, so zu sehen, war mir neu. Ich habe vieles nicht verstanden von diesem aaronitischen Segen, was es eigentlich in dieser Dimension bedeutet. Und mein Eindruck ist, dass dieser Gedanke jetzt für Gemeinde sehr existenziell wird. Was bedeutet das? Was bedeutet das für die Praxis einer Gemeinde? Gemeinde müsste doch ein sicherer Ort der Angesehenheit werden. Das heißt, Gemeinde nach dem Neuen Testament ist nicht in erster Linie Veranstaltung oder Organisation von Veranstaltungen, die wir durchführen, sondern Leib Christi, gelebte Gegenwart des Evangeliums. Das bedeutet, Menschen sollen in der Gemeinde erfahren können, wie Gott sie sieht. Und wie sieht Gott Menschen? 4. Mose 6, ich lege mein Angesicht auf dich. Steh gerade, egal wie du bist, egal was gerade ist. Wir sind Partner auf Augenhöhe. Das ist ein Raum des Vertrauens und das ist kein abstrakter Blick. Also wenn Gemeinde geprägt ist von schneller Bewertung, moralischem Vergleich, religiöser Perfektion oder sozialer Zugehörigkeitskontrolle, dann entsteht genau das Gegenteil, was im aaronitischen Segen steht. Menschen beginnen sich zu verstecken. In dem Moment, wo man Menschen zuerst sagt, was nicht gut ist, gehen sie weiter zurück in eine Verstecktheit, rein. Doch wo Kirche Evangelium lebt, dürfen Fragen ausgesprochen werden, Schwäche kann gezeigt werden. Und da gibt es für mich diese heilende Dynamik, die heilende Dynamik im Angesicht Gottes. Menschen verändern sich da, wo sie sich nicht mehr verteidigen müssen. Ich sage jetzt einen sehr radikalen Satz. Ich habe lange überlegt, ob ich ihn sage. Nicht die Veränderung führt zur Annahme. Annahme ermöglicht Veränderung. Ist ein Unterschied. Und die große Frage ist, gelingt es uns in einer Gesellschaft, von der ich persönlich glaube, dass sie eine Schamkultur ist, perfektioniert, gelingt es Kirche und Gemeinde, Menschen anzunehmen, erstmal wie sie sind, um dann zu erleben, dass innere Heilung passiert, um dann zu erleben, dass Dinge korrigiert werden. Das sind sehr unterschiedliche, gegensätzliche Zugänge zu anderen Modellen. Und ich bin gespannt. Das Ganze endet mit dem Frieden Gottes, also mit dem Shalom. Der Herr erhebe sein Angesicht zu dir und gebe dir seinen Shalom, seinen Frieden. Was meint das eigentlich, Frieden? Meint, innerlich unzerspalten zu sein, nicht mehr fliehen zu müssen. Erstmal zu sehen, ich bin so und Gott liebt mich trotzdem. Das heißt nicht, dass man so bleibt. Wer Gott in sein Leben integriert, wird sich verändern. Das wird passieren. Aber der erste Punkt ist, Shalom ist das Ende von Scham. Und das war für mich faszinierend in den letzten 3 Tagen. Ich wollte eigentlich über ganz was anderes predigen heute, aber das war für mich faszinierend rauszukriegen in diesem Text. Und zum Schluss, wenn der Segen gesprochen wird, sagt Gott, du musst dich nicht verstecken, nicht vor mir, nicht vor deinem Leben, auch nicht vor der Wahrheit. Mein Blick ist nicht dein Ende, mein Blick ist dein Heil. Und am Ende heißt es, sie werden sein Angesicht sehen. Bis dahin leben wir in diesem Vorgeschmack von Himmel. Und die Aufgabe, die wir haben, ist, Räume zu geben, wo Menschen eben diese Annahme spüren. Gott sagt, ich sehe dich. Es erinnert mich so ein bisschen an den Film Avatar, muss ich zugeben. Für die Älteren unter uns, die den Kinofilm nicht kennen, es ist, also auf die Handlung kommt es nicht an bei Avatar. Da geht es eher um die Bilder und da ist immer so diese Begegnung, ich sehe dich, ne? Also das war dann, also man begrüßt sich nicht mit guten Tag, sondern ich sehe dich und das erinnert mich da irgendwie dran. Aber das meint es im Grunde genommen, den anderen zu sehen, wie er ist und es auch auszuhalten und erstmal aushalten zu können, dass der andere so ist. Ich wende mich dir zu und in Gottes Blick, da ist der Frieden, auch der innere Frieden, eine Annahme seiner selbst. Und von daher spreche ich mit Erhard Rockel, der schon verstorben ist, ein Pastor unseres Bundes, langjährig sehr aktiv. Ich habe ihn in Hamburg kennengelernt, der immer wieder gesagt hat, das Höchste, was wir Christen oder Menschen im Glauben erleben können, ist der Segen Gottes. Höher geht nicht. Dieser Segen Gottes ist das Größte, was Gott uns schenkt. Und heute war es so schön, die Kinder zu segnen, auch alle anderen Kinder zu segnen. Und am Ende dieses Gottesdienstes wird wieder der Segen über uns alle ausgesprochen, so wie an jedem Sonntag. Gottes Segen mit uns. Amen.